Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Jetzt mit Raphael Rauch.
Herzlich willkommen zum Podcast Rauchzeichen. Wir sind schon weihnachtlich gestimmt, weil es geht um das Weihnachtsevangelium und darüber spreche ich mit Walter Kirchschläger, Professor für Neues Testament, Professor Emeritus, muss man genau sagen. Walter Kirchschläger, ich habe es so mal nachgeschaut im Direktorium, da ist Matthäus dran und nicht Lukas. Was heißt das, wenn Matthäus dran ist?
Ja, Matthäus ist am 24. Dezember dran. In der Weihnachtsnacht, in der Mitte, wird natürlich dann Lukas gelesen. Das ist sofort eine sehr wichtige, glaube ich, Beobachtung. Die Evangelien sprechen in unterschiedlicher Sprache über das Werden Jesu. Das gilt für Matthäus, das gilt für Lukas und das gilt fürs Johannesevangelium. Der einzige Evangelist, der streng genommen die Weihnachtsthematik, die Geburtsthematik nicht behandelt, ist das Markus-Evangelium. Markus beginnt sofort mit einer gewaltigen theologischen Aussage, die heißt Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Streng genommen müsste man jetzt setzen, Doppelpunkt, Sohn Gottes. Und dann beginnt er mit der Täufererzählung. Also über Markus müssen wir jetzt nicht unmittelbar sprechen.
Sie haben jetzt gesagt, Lukas, aber bei mir steht jetzt hier am Heiligen Abend, Evangelium ist Matthäus.
Ja.
Das stimmt.
Ja, das stimmt natürlich. Am Heiligen Abend wird die Geburtsdeutung, würde ich jetzt mal sagen, des Matthäus-Evangeliums gelesen. Matthäus, der zweite Teil des ersten Kapitels. Mit der Geburt Jesu aber verhielt es sich so. Streng genommen müsste ich eigentlich weiter ausholen, denn Sie merken ja, dass dieser Satz ja die Eigenart einer Interpretation, einer Deutung hat. Was muss denn gedeutet werden? Das Matthäusevangelium beginnt mit einem Stammbaum. Und in diesem Stammbaum wird die Herkunft Jesu von Abraham und von David zurückgeführt und dargestellt, also in insgesamt dreimal 14 Generationen.
Das ist ja schlimmer als bei den Royals. Also da ist ja plötzlich von Isaac die Rede, von Jakob, von Judah, Serach und so weiter und so fort. Und ich frage mich, wenn es Gottes Sohn ist, ist es dann doch völlig wurscht, wer die Vorfahren sind?
Nein, lesen Sie mal die erste Zeile. Anfang von Jesus Christus, dem Sohn Abrahams, dem Sohn Davids. So fängt Matthäus an. Und jetzt leitet er das ab. Der Stammbaum, das ist ganz eindeutig, ist also eher konstruiert oder jedenfalls ein bisschen so zurechtgemacht, damit er genau passt. Das muss uns nicht weiter verwundern. Das ist die damalige Darstellungsart natürlich, vor allem bei berühmten und bei großen Persönlichkeiten. Aber wichtig ist dann das Resümee, das der Evangelist zieht. Er führt den Stammbaum immer vom Vater auf den Sohn, bis er hinkommt zu Jakob. Von Jakob, der zeugte Josef. Und dann passiert, lesen Sie nach, Folgendes, dann heißt es, Josef, der Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus, der Christus. Da merken Sie, wir sagen so in unserer Fachsprache, da ist in diesem Stammbaum ein Knick. Und dann fasst der Evangelist zusammen und sagt, so sind also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und dann nochmals 14 Generationen bis Jesus Christus. Hinter dieser Aussage, die an sich ja fast belanglos erscheint, man muss das nicht durchziehen, steht eine tiefe Symbolik. Wenn Sie den Begriff David den Namen David hebräisch schreiben und die Ziffernsumme der Konsonanten zusammenziehen, dann ist das 6 und 4 und 4, das heißt 14. Das heißt, in diesen 3x14 Generationen ist sozusagen symbolisch der Name oder ja, der Name David zum Ausdruck gebracht.
Das müssen wir kurz erklären, weil die hebräischen Buchstaben natürlich für eine Zahl stehen, so wie
eine Aleph,
das
ja.
A steht für 1 ja. und ja, so weiter genau. und so fort.
Weil sie einen Zahlenwert
haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht bei den 14 Nothelfern, sondern nein, wir sind beim hebräischen
nein,
Alphabet.
Wir sind beim hebräischen Alphabet. Und wir wissen aber auch, dass die jüdische Theologie mit solchen Zahlensymboliken arbeitet. Und es ist natürlich auffällig, dass der Evangelist dadurch, dass er selbst so zusammenfasst und sagt, 3x14 Generationen uns ausdrücklich auf dieses davidische Element hinweist. Für Matthäus ist Jesus zunächst mal der Sohn Davids. Da tut sich eine unglaubliche Kulisse von Erwartung, von Hoffnung und so weiter auf. Denn immerhin gibt es ja also noch die Verheißung im 2. Samuel-Buch, 2 Samuel 7, wo es heißt, dass aus dem Stamm Davids, aus dem Haus Davids, einmal ein König kommen wird, von dem die Herrschaft nicht weicht. Das ist mal das Erste.
Aber das heißt, wir einigen uns darauf, David ist super wichtig.
Mhm.
Das ist ja quasi ein, jetzt sagen wir mal, Super Royal, jetzt ja. mal modern gesprochen.
Ja, ja.
Wir kennen ihn
ja.
als der Mann, der Goliath in die Knie zwang und
ja,
quasi
ja.
dieses Imperium aufgebaut
ja, ja.
hat.
Ja, ja.
Aber warum muss Gottes Sohn von David abstammen? Warum kann es nicht irgendwer sein, weil Gottes Sohn ist Gottes Sohn?
Weil sie in den Prophetenschriften, in den frühen Prophetenschriften und also auch bis hin zu Jesaja immer wieder Hinweise darauf finden, dass der Meschiach, dass der Messias, dass der Gesalbte Gottes aus dem Hause Davids kommt. Und diese sozusagen diese Linie, die sich durch die jüdische Bibel zieht, die wird in der zwischentestamentlichen Literatur, der jüdischen zwischentestamentlichen Literatur, bis in einen Qumran, können Sie das nachverfolgen, wird sie fortgesetzt, der Messias ist ein Nachkomme Davids. Und jetzt schreibt der Verfasser des Matthäus-Evangeliums, ausgangs des 1. Jahrhunderts, etwa um 80 herum wahrscheinlich, schreibt er im Rückblick auf diesen Jesus von Nazareth und sagt, in dem hat sich diese Prophezeiung, hat sich dieser Ausblick der jüdischen Bibel hat sich erfüllt. Und es ist ihm, nachdem er ja hauptsächlich an Judenchristen schreibt, hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich an Christen aus dem Judentum schreibt, ist ihm das wichtig, weil denen gibt er damit Argumentationsmaterial dafür, dass sie tatsächlich sagen können, dieser Jesus ist tatsächlich der Meschiach, er ist der Christus, er ist der Christus Gottes.
Und noch eine Frage zum Stammbaum, da kenne ich die meisten Namen nicht, aber da taucht Amos auf. Ist das der berühmte Prophet Amos, der auf gut Deutsch der erste Marxist der Bibel ist? Oder ist es ein anderer Amos?
Nein, das ist ein anderer Amos.
Hat damit also gar nichts
nein,
zu tun?
Nein, könnte ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
Und warum sind die ganzen Namen wichtig? Einfach um diese Sukzession, die Nachfolge?
Diese Namen da sind an sich alles Persönlichkeiten, zu denen Sie in der jüdischen Bibel markante Aussagen finden. Aber das ist eine sehr große Vielfalt. Da gehen wir sozusagen in die Theologie von Genealogien, also von Stammbäumen hinein. Aber das mit David, das ist augenscheinlich. Und dann ist ihm noch etwas Zweites augenscheinlich. Ich habe es vorher erwähnt. Nicht der Stammbaum heißt also Stereotyp. Stereotyp, Sie sehen sie in unseren Übersetzungen. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte und so weiter, Matan und so weiter. Und am Schluss heißt es dann unmittelbar, also wenn wir heraufkommen zur Zeit Jesu, nicht, Jakob zeugte Josef. Und jetzt würden Sie ja erwarten, dass der Stammbaum weitergeht. Jakob zeugte Josef, Josef zeugte Jesus. Nein. Da macht ihm der Stammbaum die Kurve hin zur Mutter. Jakob zeugte Josef, den Mann Mariens, aus der geboren wurde, also Jesus. Und das ist das zweite Auffällige. Das muss der Evangelist erklären und daher beginnt, und jetzt sind wir bei Ihrer Frage, daher beginnt dann seine nächste Erzählung, erklärend, mit der Geburt Jesu aber verhielt es sich so. Er hat Erklärungsbedarf. Es ist nicht ganz einfach eine Geburtserzählung, man kann nicht drüber schreiben, die Geburt Jesu. Nein, sondern, ja, was sind denn die Umstände der Geburt? Und jetzt kommt die Geschichte, die am 24. Dezember gelesen wird, sozusagen fast hinführend zur Heiligen Nacht und dann dort wirklich zur feierlichen Geburtsbotschaft. Da wird jetzt ganz klar gesagt, also Josef und Maria standen am Beginn einer Ehe. Mir ist das immer wichtig, also auch klar zu sagen, wenn wir über die Übersetzung verlobt, die wir leider auch in der Einheitsübersetzung wiederfinden, die ist abschwächend. Verlobung ist eine Absichtserklärung, aber wir wissen mindestens aus unserem Kulturkreis, wissen wir, Verlobung ist nicht rechtsverbindlich, Verlobung kann nicht eingeklagt werden, Verlobung kann gelöst werden, das ist nett, aber muss nicht so sein.
Das heißt doch gar nichts. Genau.
Und es hat eigentlich natürlich sehr gute Gründe, dass die katholischen Bibelübersetzungen im Blick auf die Mariologie und das Marienverständnis, dass sie im Laufe der Zeit also immer mehr verdichtet haben, sagen Maria und Josef waren verlobt.
Weil alles andere wäre quasi noch irregulärer, als es schon war.
Alles andere wäre problematisch mit den Aussagen über Maria, die dann folgen. Nämlich nicht in der Bibel, aber die in der katholischen Tradition sich verfestigt haben. In der damaligen jüdischen Kultur geschieht die Eheschließung in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, dass der Bräutigam beim Brautvater, also um die Braut anhält, dass sie sich über den Brautpreis einig werden und das sozusagen als ein meist mündlicher Vertrag mit Handschlag geschlossen wird. Und ab dem Moment, wo dieser Konsens da ist, zwischen dem Bräutigam, dem Brautvater und natürlich der Braut, gilt die Braut als die Frau des Mannes. Zu Recht sagt natürlich die Matthäus, sie ist noch nicht heimgeführt. Zwischen diesem mehr oder minder rechtsverbindlichen Akt und der feierlichen Hochzeit liegen in der Regel zwischen 6 und 9 Monate. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil der Brautvertrag seitens des Bräutigams mit der Annahme oder der Voraussetzung eingegangen wird, dass die Braut unberührt ist. Und praktisch, wenn man eine feierliche Hochzeit vorbereiten muss. Also verheiratet, aber noch nicht heimgeführt. Das heißt verheiratet, aber noch vor Beginn des ehelichen Zusammenlebens.
Also auf gut Deutsch vor Sex.
Ja.
Das und warum? Ich dachte, das nur die katholische Kirche hat ein Problem mit Sex, hat auch das Judentum
ein
Problem mit
Sex. Nein. Aber da geht's ganz einfach um, ich muss es leider so sagen, um den Wert der Frau. Die ehefähige Frau ist eine unberührte Frau.
Also sie muss Jungfrau sein.
Und für die zahlt ja, für die Ehe mit ihr oder dafür, dass er die Ehe eingehen kann, zahlt ja ein Bräutigam einen Brautpreis.
Das heißt, es ist ein Investment.
Das Investment, wenn Sie so wollen.
Und dann?
Und das Investment ist natürlich ausgerichtet auf diese Voraussetzung, die Braut ist Jungfrau. Wenn die Braut keine Jungfrau wäre, ging das Investment
runter.
Das ist der Hintergrund dafür. Und natürlich an sich schon, was Sie so noch sagen, klar, auch das Judentum geht davon aus, dass Sexualität in der Ehe praktiziert wird. Und nicht außerhalb, nicht davor und nicht außerhalb. Das ist ganz klar.
Das heißt, wir stellen uns das so vor, dass Josef mit dem Vater von der Maria einen Deal gemacht hat Oder Josefs Vater und Marias Vater.
Ja, Josef mit der Vater Mariens.
Genau. Josef liefert Cash. Die sind auf gut Deutsch verlobt. Aber es ist noch nichts passiert. Und eigentlich planen sie eine Riesenhochzeit.
Sie sind rechtmäßig verheiratet. Aber noch leben noch nicht zusammen. Bevor sie zusammengekommen war, sagt der biblische Text. Und da trifft er genau diese, sozusagen diesen Interstiz, diese Zwischenzeit. Der Punkt, der dabei wichtig ist, ist, und das kommt mir bei Verlobten nicht zum Ausdruck, sie beabsichtigen eine Ehe. Sie beabsichtigen also eine ganz, ganz normale Ehe.
Aber das nennt man ja verlobt sein, oder?
Ja, der Punkt ist nur folgender, wenn der Bräutigam in dieser Zeit stirbt, ist die Frau erbberechtigt.
Weil im Judentum.
Ja.
Genau.
Deswegen rede ich von Rechtsverbindlichkeit.
Okay, aber das heißt, sie sind noch nicht verheiratet, aber praktisch verheiratet.
Sie sind verheiratet, aber sie leben noch nicht zusammen.
Okay, aber können wir uns darauf einigen, dass Josef und Maria auf gut Deutsch vorhatten, jetzt eine krasse Party zu feiern oder eine Hochzeit zu planen?
Naja, halt ganz einfach, wie es damals üblich war. Ein riesen Hochzeitsfest, einige Tage, vielleicht sogar eine Woche, das können wir darüber spekulieren. Das hängt von den Möglichkeiten ab und von den Gegebenheiten. Aber ein großes öffentliches Hochzeitsfest, wo die Verwandten, also wo viele Leute alle eingeladen sind, das ist wie ein Kommen und Gehen. Heute würde man eher sagen, das ist ein Open House. Man kommt und geht und gratuliert und geht mal wieder, dann kommen die Nächsten und das geht 1, 2, 3 Tage oder von mir aus auch länger. Und dann, und bei diesem feierlichen Hochzeitsfest findet auch die Vermählungszeremonie unter Anleitung eines Rabbiners statt. Und im Zuge dieses Hochzeitsfestes oder nach diesem Hochzeitsfest ziehen die beiden zusammen, wird die Ehe vollzogen.
Verstehe.
Und wenn Sie das Ende dieses Evangeliums anschauen, dann heißt es ja auch, Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren Sohn geboren hat. Nicht? Das ist genau die Situation. Aber da gibt es ja noch jetzt einiges dazwischen.
Ich habe zuerst noch eine ganz, ganz banale Frage. Bevor wir was von der Geburt Jesu erfahren wir schon im Stammbaum, Jesus wird geboren, der Christus genannt wird.
Ja.
Also als Leser war ich total überfordert, weil ich denke, da kommt jetzt ein ganz normales Baby. Und ich weiß aus dem Religionsunterricht, Jesus heißt Baby und Christus ist schon ganz viel mehr. Können Sie uns sagen, was heißt Jesus und was heißt Christus und welches Statement gibt uns Matthäus schon, indem er sagt, der Jesus ist nicht nur Jesus, der ist auch Christus?
Jesus heißt Gott hilft.
Und ist ein ganz normaler...
Ist ganz ein normaler Name. Also denken Sie zum Beispiel, eines der biblischen Schriften heißt Jesus Irach. Nur ein ganz normaler Name. Jesus heißt Gott hilft, Jahwe hilft. Und der Verfasser des Matthäus-Evangeliums, und das müssen wir bei der ganzen Geschichte immer wieder im Kopf haben, der Verfasser des Matthäus-Evangeliums schreibt nicht eine Protokollnotiz über das, was sich also irgendwann um die Zeitenwende, vermutlich ein paar Jahre vorher, irgendwo in Palästina zugetragen hat, wie ein Protokoll, wie wir das heute erwarten würden, sondern der Verfasser des Matthäus-Evangeliums blickt mindestens 50 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu und etwa 50 bis 60 Jahre nach dem Wirken Jesu, nach dem öffentlichen Wirken Jesu, zurück auf Jesus von Nazareth und schreibt aus seiner späten Perspektive zurückblickend, erzählt er, wie man sich den Anfang Jesu am ehesten vorstellen kann. Und da kommt jetzt etwas hinein, was wir, denke ich, immer wieder sehen müssen. Ich nenne das gern die sogenannte nachösterliche Perspektive zwischen dem Rückblick des Matthäus-Evangeliums, aber überhaupt aller neutestamentlichen Autoren, auf Jesus von Nazareth, auf sein Leben, sein Tod und so weiter und ihrer eigenen Schreibsituation steht das Ostergeschehen, Tod und Auferstehung Jesu. Und dieses Ostergeschehen ist mehr als nur eine geschichtliche Zäsur. Dieses Ostergeschehen ist wie eine eine optische Linse, wie eine Brennlinse, durch die der Evangelist auf das Werden Jesu zurückblickt. Eine Brennlinse deshalb, weil das Ostergeschehen oder das, was die frühe Kirche damit verbindet, an Glaubensaussage, an Glaubensüberzeugung, nicht so ganz einfach eine klare Fensterscheibe ist, und die ich jetzt durchsehe, da sehe ich dasselbe, wie wenn ich das Fenster weggebe, sondern es ist eine Brennlinse, eine Optik, die den Blick verschärft. Und ich sehe dadurch durch Dinge, die ich ohne diese Linse nie gesehen hätte. Und wenn ich jetzt von diesem Bild wieder zurückkehre, dann ist es eben das. Der Verfasser des Matthäus-Evangeliums schreibt nicht ganz einfach über das Werden Jesu von Nazareth, also halt das Kind Jesus, der Bub Jesus in Nazareth oder wo immer sonst, der wird dort geboren und so weiter, sondern er schreibt mit der Glaubensüberzeugung, in die er selbst hineingewachsen ist, und die heißt, dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes und er ist der jüdisch erwartete Meschiach. Christus heißt der Gesalbte und Gesalbte und Meschiach heißt auch der Gesalbte. Er ist der eine Gesalbte Gottes, den das Judentum seit Jahrhunderten erwartet. Das ist der Hintergrund. Und das nimmt er jetzt am Schluss dieser Erzählung, dieser Stammbaums voraus, und sagt, er wird Christus genannt und gibt damit dem Leser und der Leserin also sozusagen ein Signal mit, dass der Leser und die Leserin völlig zu Recht sagen, sie das im Moment noch nicht versteht. Und sagt, was heißt der Christ, was soll das? Das wissen wir nicht. Ja, da kann ich nur sagen, lies weiter. Lies weiter das ganze Evangelium und dann wirst du es immer mehr begreifen.
Und Christus ist ja der Gesalbte. Wer wurde alles gesalbt im Alten Testament?
Im Alten Testament wurden Propheten gesalbt, Könige wurden gesalbt. Und von dem her kommt ja also also da ist also ganz sicher ein königlicher Gesalbter gemeint, ganz einfach der, wenn Sie etwa im Buch, in den Samuel-Büchern nachlesen, nicht? David wird also als König ausgewählt und das Erste, was passiert, Samuel salbt ihn. Salbung ist ein Investiturritus. Zunächst für die Könige, dann auch für die Propheten.
Und welche Propheten werden gesalbt und über welche sagt man, du bist ein Spinner, auf keinen Fall kriegst du
das? Nein, das können wir nicht sagen. Da würde ich eher sagen, das geht also durch den Rezeptionskonsens. Das heißt, die als Propheten akzeptiert werden, die angenommen werden, die werden gesalbt. Aber auch etwa bei Elia lesen wir, dass er seinen Schüler Elisha salbt. Das ist wie ein Investitionsritus, könnten Sie auch durchaus sagen, zu Recht durchaus sagen, ein Ordinationsritus. Mhm. Handauflegung, Salbung sind Beauftragungsriten von der frühen jüdischen Bibel an bis jetzt hinein ins Christentum.
Gibt es auch eine Prophetin, die gesalbt wurde?
Kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon. Ja, Deborah ist, glaube ich, aber ich kann es nicht sicher sagen.
Okay, kommen wir zurück zu diesem Text. Also, was ich jetzt nochmal eine spannende Stelle finde, ist die Stelle, wo klar wird, Maria erwartet ein Kind durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Und jetzt haben wir nicht nur, glaube ich, damit Problem, sondern auch der Josef, weil wie soll Maria schwanger werden?
Naja, eben der Josef, das ist ja das Erste, der Josef nicht, der merkt, dass Maria also ein Kind erwartet, und er, da steht ja im Text interessanterweise drinnen, er war ein Gerechter. Nicht? Er hätte auch zum Rabbi gehen können und hätte
sagen können, du Schlampe, ja.
Maria also vernadern können, also anzeigen können. Und dann wäre sie an sich einem Gerichtsverfahren unterworfen worden.
Wegen Ehebruchs,
und dieses Gerichtsverfahren hätte für sie tödlich enden können.
Und sie das Geld zurückzahlen müssen.
Das außerdem, ja, aber natürlich.
Hätte man sie steinigen können.
Man hätte sie steinigen können. Lesen Sie Johannes 8, die Ehebrecherin, nicht? Also diese berühmte Geschichte. Ja. Und jetzt schreibt der Verfasser, Josef war einer, der gerecht war. Das heißt, er möchte auch, da geht's, glaube ich, jetzt wirklich um Beziehung. Er möchte Maria nicht mehr schädigen, als es ganz einfach notwendig ist für ihn, damit er heil aus der Sache rauskommt. Denn wenn er nichts tut, nicht, dann heißt das, er hat nicht warten können. Und dann wird angenommen, dass er diese Ehe vollzogen hat, bevor er das darf. Und daher muss er irgendwie reagieren. Und er reagiert jetzt damit, dass er das tut, was im Judentum möglich ist, dass er Maria einen Scheidebrief ausstellt.
Das würde der Mann einseitig machen.
Das kann der Mann einseitig machen, ja.
Okay. Und nochmal, was ich noch nicht verstanden habe, warum müssen Sie die Hochzeit abwarten, wenn Sie quasi praktisch verheiratet sind? Warum müssen Sie noch die große Party abwarten?
Ja, noch erstens aus praktischen Gründen. Sie können von heute auf morgen nicht so ein Fest aufstellen. Ja. Nicht? Und zweitens, weil dieser Zeitraum zwischen Abschluss des Bartvertrages und feierlicher Hochzeit auch dazu dient, um aufzuzeigen, ob die Braut also tatsächlich unberührt ist. Mhm. Weil irgendwo innerhalb von 4, 5, 6 Monaten sieht man ja, erwartet sie ein Kind oder nicht.
Okay. Und wir sehen jetzt hier, sie ist berührt, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wie erklären Sie Ihren Studenten, was das Wirken des Heiligen Geistes ist?
Ich kann es nicht erklären. Ich muss zur Kenntnis nehmen, und das tue ich auch, dass es ausgangs des ersten Jahrhunderts eine Strömung im Christentum gegeben hat. Die Spuren dafür finde ich im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Also Spuren der Überzeugung, dass die Geburt Jesu nicht so passiert ist wie jede andere menschliche Geburt.
Und jetzt die Geburt schon, die Zeugung nicht.
Die Zeugung nicht, oder ich sage eigentlich sehr gerne das Werden Jesu. Dieser Prozess oder diese, ja, es ist eine Entwicklung, nicht? Die ist anders passiert als bei anderen Menschen. Jetzt muss ich das nicht naturwissenschaftlich beurteilen, ich muss es auch nicht beurteilen mit sozusagen der Einsicht oder der Denkweise eines Menschen des 21. Jahrhunderts, sondern ich muss schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen, dass in der Antike die Entstehungsgeschichten großer Persönlichkeiten, ob das ein ägyptischer Pharao oder wer immer ist, also irgendwo einen außergewöhnlichen Charakter bekommen haben. Das kann entweder sein, dass das Kind ausgesetzt wird und vom Pharao quasi adoptiert wird, siehe Mose, nicht? Oder es kann eine Jungfrauengeburt sein, oder es kann eine Geburt sein einer betagten Frau, wie zum Beispiel Anna im Blick auf Samuel oder Elisabeth im Blick auf Zacharias. Das ist in ganz verschiedenen Graden und in ganz verschiedenen Vorstellungen. Und jetzt kann ich, jetzt sollte ich eigentlich nicht fragen, ist es möglich? Ist es wirklich so? Ist das so passiert? Gibt's das? Sondern es ist wahrscheinlich klüger, wenn ich mir überlege, warum erzählen die das? Die erzählen das ja nicht ganz einfach aus einer Mirakelsucht, sondern die erzählen das, weil sie durch diese Darstellung der Anfänge einer Persönlichkeit zeigen möchten, dass schon von Anfang an, vom Anfang des Lebens dieser Persönlichkeit an, also da etwas ganz Besonderes gewesen ist. Das ist, würde ich sagen, die Glaubenslinie der katholischen Kirche. Das mündet in Jungfrauengeburt und in Jungfräulichkeit Marias. Ich muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es im gleichen Neuen Testament, also in der gleichen Heiligen Schrift, auch noch eine zweite Spur gibt. Und diese zweite Spur, die heißt ganz einfach, Jesus von Nazareth wurde von Maria wie jeder andere Mensch geboren. Die haben wir ein bisschen auf die Seite geschoben natürlich. Die kommt in unserer Verkündigung kaum vor, um nicht zu sagen nicht vor. Oder wenn sie vorkommt, dann wird sie also etwas eher verniedlicht. Aber die ist mindestens genauso alt. Im Jahr 55 nach Christus schreibt Paulus an die Kirchen von Galatien, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kommt ein ganz Gott sendet seinen Sohn. Das ist eine Aussage, müssen Sie sich vorstellen, was das heißt. Gott sendet seinen Sohn in die Welt. Der kommt aber nicht mit Pauken und Trompeten und alles Mögliche, sondern da kommt ein ergänzender Satz und der heißt, geboren aus der Frau. Aus der Frau, nicht aus der Jungfrau. Geboren aus der Frau. Das heißt nichts anderes als geboren, so wie sie und ich und alle anderen. Jeder Mensch auf dieser Welt ist von einer Frau geboren worden. Punkt.
Und wie gezeugt, sagt Paulus ja nichts, gell?
Überhaupt nichts. Interessiert ihn nicht, sagt er gar nichts. Paulus sagt das im Johannesevangelium, gibt es im 7. Kapitel Texte, wo Jesus also in Kontroverse zu den Pharisäern kommt und die jüdischen Behörden oder einer aus den jüdischen Behörden sagt dann, ja, was wollt ihr sozusagen? Er ist doch der Sohn des Josefs, wir kennen seine Geschwister, die leben unter uns. Und die abgeschwächte Fassung dieser Episode oder dieser Aussage lesen Sie bei Markus im 6. Kapitel und bei Matthäus und bei Lukas lesen Sie es auch. Als Jesus nach Nazareth kommt, dann sagen sie, ja, wo hat er das alles her? Nicht, seine Geschwister leben doch bei uns und wir kennen also seine Mutter. Allerdings nur im Johannesevangelium wird Josef explizit als sein Vater bezeichnet. Also, Fazit, Bilanz, wir haben zwei Darstellungsweisen des Anfangs Jesu. Die eine, wie jeder andere. Und die andere, schon in seinem Werden hat sich einzigartig gezeigt, dass er etwas Besonderes ist. Und jetzt nochmals, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Menschen auf Tod und Auferstehung Jesu zurückblicken, wo ihnen ja eigentlich der Atem wegbleiben muss.
Dann will man natürlich eine Riesenstory haben.
Dann ist es folgerichtig, mindestens folgerichtig, dass man sagt, ja, sein Anfang war auch schon besonders. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass sich in der kirchlichen Tradition dieser Strang der Erzählung durchsetzt und der andere halt irgendwo stillschweigend auch noch da ist. Man hat es ja nicht aus den Texten gestrichen, aber keine Beachtung mehr findet. Was anderes kann ich nicht dazu sagen.
Aber das heißt quasi, wir haben, bei Matthäus ist einfach kein Paulus. Matthäus ist jemand, der denkt, der Messias, der kann nicht auf normale Welt, auf normale Art auf die Welt gekommen sein. Das muss Drama oder whatever.
Das muss einzigartig sein. Und die gleiche These finden Sie bei Lukas, aber interessanterweise nicht in der Geburtserzählung, sondern in der Verkündigungserzählung, nicht? Da heißt es ja, dass also der Engel Maria sagt, du wirst empfangen, einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, Lukas 1, 34, 33, 32. Dort. Und Maria sagt, wie soll das geschehen? Ich erkenne keinen Mann. Sie wird ja eingangs der Erzählung auch gekennzeichnet als eine Jungfrau, wo ich eher sagen würde, als eine junge, also ehefähige Frau, die einem Mann namens Josef in die Ehe versprochen war. Sie übersetzen wir auch verlobt, ist genau das Gleiche nochmals. Und dann sagt sie, ich erkenne keinen Mann, also ich habe keinen ehelichen Umgang, wie soll ich ein Kind bekommen? Antwort des Engels, nicht in einem wirklich typischen, also jüdisch geprägten, zwei Zeile, einen Parallelismus, wo eine Zeile die andere interpretiert. Heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist ein hebräischer Parallelismus, der so aufgebaut wird, dass sie wirklich die eine Zeile die andere interpretiert. Und wenn Sie jetzt vielleicht noch im Hintergrund haben, dass in Genesis 1 steht, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebt, dann haben Sie den Zugang dazu, dass für einen jüdischen Menschen der Geist Gottes die lebenschaffende Kraft ist. Und wenn Sie das in diesen Text hineinnehmen, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, dann ist es eigentlich die gleiche Aussage wie im Matthäusevangelium, wo es heißt, das Kind, das aus dir geboren wird, stammt aus Heiligem Geist. Kein Artikel, Heiliger Geist. Die Lebensdynamik Gottes.
Aber können wir jetzt nicht mal ganz, ganz blasphemisch fragen, könnte es nicht auch eine Chiffre für einen tollen Orgasmus sein?
Ja, von mir aus, ja.
Das muss noch nicht super fromm sein.
Ja, das hängt jetzt davon ab, wie friedlich Sie mit dem katholischen Lehramt leben möchten.
Wie friedlich möchten Sie leben?
Ich möchte gar nicht, ich scheue die Konfrontation an sich nicht, aber mir ist es zu wenig bedeutsam, mit dem Lehramt über das zu streiten.
Okay, dann kommen wir zu einer wichtigeren Frage, nämlich es geht schon, und das sind wieder auch so typisch katholisch beim Thema Sünde. Jesus kommt nicht einfach so auf die Welt, sondern er kommt laut Matthäus auf die Welt, weil wir alle sündhaft sind. Was soll das? Was soll diese Schwachsinn?
Ach so, naja, Moment, er wird alle erlösen. Ich möchte aber noch vorher etwas sagen, weil das ist für das Matthäus-Evangelium wichtig. Und auch für die Autorität, mit der Matthäus hier oder der Evangelist hier auffährt. Nicht? Also Josef möchte die Frau entlassen und so weiter. Und dann heißt es, ein Engel des Herrn erschienen im Traum und deutet ihm die ganze Sache. Gut, dass Traumdeutungen also etwas Religiöses an sich haben, das ist bekannt, das ist keine Neuigkeit. Aber ich möchte auf den Engel des Herrn zurück. Beachten Sie hier an dieser Stelle und sonst im Matthäus-Evangelium überhaupt, bis hin zur Auferstehungsgeschichte, zur Grabesgeschichte, nicht? Der Engel des Herrn, das ist nicht irgendein Engel. Das ist nicht einer, auch bei Lukas werden wir das sehen, das ist nicht einer.
Also kein Raphael, der mit dem Tobias im
Kreuz geht. Nein, und das ist auch nicht keiner aus der Engelschar.
Sondern?
Der Engel des Herrn ist eine Chiffre für das Wirken Gottes selbst. Das heißt, Engelschar, Erzengel, Engel des Herrn, ist eine Umschreibung für das Handeln, für das Wirken Gottes. Der Engel des Herrn, die Hand des Herrn, das Wort des Herrn, der erhobene Arm des Herrn, sind Ausdrucksweisen dafür, dass Gott in die Geschichte hineinhandelt. Im Prinzip steht nichts anderes da, als dass Gott selbst
im Traum ihm das sagt.
Zu Josef spricht, und zwar hier und in den ersten zwei Kapiteln, glaube ich, noch viermal. Gott steht für dieses Kind ein. Gott beschützt das Kind. Bei der Magiererzählung haben wir es ganz deutlich. Der Engel, der spricht zu Josef im Traum, also nimm, geh und so weiter, nicht? Also diese Geschichte. Allerhöchstes Autorität und intensivstes Engagement Gottes zugunsten dieses Kindes, von dem wir ja noch lernen werden, Dorferzählung und so weiter. Es ist sein geliebter Sohn. Bis hin zur Auferstehung im Matthäus-Evangelium heißt es, und es geschah ein gewaltiges Erdbeben, Matthäus 28, 1-4. Es geschah ein gewaltiges Erdbeben, und der Engel des Herrn stieg vom Himmel, er wälzte den Stein weg, die Wächter waren wie tot, und dann deutet er den Frauen, was geschehen ist. Also wirklich aus jüdischem Verständnis her ist es Gott selbst, der hier handelt. Der Jude wird aber nie sagen, jüdische Mensch wird nie sagen, Gott handelt, sondern er wird dieses Handeln Gottes immer umschreiben, genauso wie er den Namen Gottes nicht ausspricht. Und das ist etwas, was wir gerne überlesen. Also da geht es um allerhöchste Autorität. Bei Lukas werden wir das Gleiche nochmals finden. Mhm. Gut, also, er heißt Immanuel.
Moment, langsam, wir sind noch nicht bei Immanuel, sondern wir sind...
Er wird sein Volk von den Sünden erlösen.
Genau.
Ja.
Warum ist das Volk Sünder? Also sind wir wirklich im metaphorisch gesprochen im tiefsten Mittelalter, wir kommen in die Hölle, es sei denn, jemand rettet uns.
Das kann ich so nicht sagen. Ich kann nur so sagen, ich kann sagen, der Mensch, und ich glaube, das ist schon eine Menschheitserfahrung, der Mensch lebt nicht so, wie er sollte. Der Mensch,
macht in seinem Leben Fehler. Ob Sie jetzt sagen Fehler oder Sünden, das hängt davon ab, wo Sie die entsprechende Autorität ansetzen. Wenn Sie religiös denken, dann müssen Sie sagen, der Mensch also übertritt oder handelt Vorschriften Gottes zuwider.
Also wir sprechen von den 10 Geboten, bis zur Klimakrise.
Ja, genau, den 10 Geboten und alles, was die pharisäische Frömmigkeit darum noch aufrichtet und so weiter. Aber im Prinzip reden wir von den 10 Geboten. Und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, wird keiner damals wie heute sagen können, nein, das ist also alles tiptop. Das sagt höchstens ein Pharisäer, bei mir ist alles in Ordnung. Aber sonst muss man sagen, größer, kleiner, das ist völlig gleich. Der Mensch macht Fehltritte. Und die jüdische Frömmigkeit sagt dazu, von der jüdischen Bibel her, die sagt dazu, der den Menschen aus dieser Sündhaftigkeit herausführen kann, der Sünden vergeben kann, können Sie ja bei Markus 2 oder bei Matthäus 8 nachlesen, Sünden vergeben kann niemand außer Gott allein. Das ist jüdische Überzeugung. Die nehme ich zur Kenntnis. Ich kann sie ja nicht hinterfragen. Was soll ich? Ist ja klar, ne?
Das heißt, es wird schon klar, dass Jesus Gott ist. Weil wenn Jesus die Sünde vergeben kann, dann muss es ja...
Sagen wir vielleicht mal, göttliche Dimension hat. Mit der Gleichsetzung bin ich mir ein bisschen vorsichtig. Wenn der Moment, wo Sie sagen, Jesus ist Gott, was an sich richtig ist, aus unserem Verständnis, kommen Sie im Judentum natürlich quer zum Vorsatz, zum ersten Satz des Dekalogs, Gott ist einer. Ich würde ja mal sagen, Jesus hat an diesem Gottsein Gottes Anteil. Oder ich würde auch sagen, Matthäus denkt etwas Richtiges, aber er sagt es nicht so, aber er sagt immerhin eine Zeile später, sein Name wird sein Immanuel und das heißt übersetzt, bitte, was heißt das übersetzt?
Gott mit uns.
Gott mit uns.
Und warum heißt Jesus Jesus und nicht Gott mit uns?
Ja, weil Jesus sein halt irdischer Name ist, aus welchen Gründen, weiß ich nicht.
Aber Moment, hier steht doch, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Also ich finde, das ist ein bisschen inkonsequent. Ich würde jetzt erwarten, dass die Maria sagt, das ist der Immanuel.
Ja, da gibt es verschiedene Traditionen und die eine ist halt die irdische, die sagt, er heißt Jesus und theologisch ist er eigentlich der Immanuel.
Okay, also wie Ordensname und bürgerlicher Name.
Ja.
Okay. Also sehr, sehr spannend. Wir haben also quasi Gott delegiert die Möglichkeit der Sündenvergebung an diesen kleinen Jesus, aber dann muss er erstmal auf die Welt kommen. Wir nennen den jetzt nicht Immanuel. Warum?
Entschuldigen Sie, wenn ich sage, wir haben die matthäische Sicht der Geburt eines Kindes, der uns sagen möchte, schon von seiner Geburt an hat er dieses göttliche Element und diese Vollmacht in sich, Sünden zu vergeben.
Okay.
Sie dürfen die Interpretationsperspektive bitte nie außer Acht lassen, denn sonst kommen wir zu diesem verhängnisvollen Verständnis des Faktischen und damit auch immer diesen Nachfragen, die eine Matt setzen, wo Sie sagen, ist das wirklich so gewesen? Sage ich ja, verleugne ich eigentlich mein Bibelverständnis. Sage ich nein, stoße ich die Menschen in einem Maße vor den Kopf, das auch nicht zutreffend ist.
Aber letztlich wissen wir es ja nicht.
Nein, aber wir müssen uns sensibilisieren für die Darstellungsweise der Evangelien, die erzählend deuten und mit dieser erzählenden Deutung ein ganz klares theologisches Narrativ aufbauen, von dem ich aber sagen würde, das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist nicht ganz einfach nur locker hingewetet, sondern das hat ein Fundament im, ganz einfach im Leben und im Wirken und im Selbstverständnis Jesu.
Ich finde noch zum Ende einen Satz spannend. Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus.
Ja.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, heißt, nachdem Jesus auf der Welt war, hatten Maria und Josef Sex.
Das kann es heißen,
ja. Oder, kann heißen oder heißt das?
Tja. Was wollen Sie jetzt hören?
Also hatte Jesus Geschwister?
Also, die lehramtliche Tradition sagt, das heißt bis zur Geburt und sagt nichts über die Zeit danach. Die etwas offene Interpretation würde sagen, ja, es heißt bis zur Geburt. Das heißt nämlich auch wieder, dass er ein gerechter Mensch ist, weil es gibt eine rabbinische Tradition, die besagt, mit einer Frau darf man keinen sexuellen Umgang haben, wenn sie ein Kind erwartet. Und zwar zum Schutz des Kindes, wie er die gesamte jüdische Eheverständnis ist ja ausgerichtet auf Nachkommen. Und alles, was diese Nachkommenschaft gefährden kann, ist auszuschließen. Und ein ordentlicher, sprich ein gerechter jüdischer Mann wird sich daran halten. Und es wurde ja gesagt, er ist gerecht, also hält er sich daran.
Das heißt quasi, sobald Maria das Kindbett verlassen hatte und das Reinigungsbad, dann kann man, okay. Aber das heißt, Sie denken, Jesus ist, oder ich denke das ja auch, Jesus ist in einer normalen jüdischen Familie aufgewachsen. Es war zu der damaligen Zeit einfach kein Einzelkind.
Es war kein Einzelkind.
Genau. Ja. Ich habe noch eine Frage. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Haben wir hier schon was Exklusives? Also Nein. Es geht um das... Geht es ja nicht um das jüdische Volk?
Es geht ums jüdische Volk, aber die Exklusivität hört sich im Matthäus-Evangelium auf. Denken Sie an den Schluss des Evangeliums. Nicht geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern und Jüngern.
Also könnte auch stehen, denn er wird alle Menschen von den Sünden erlösen, ja, könnte man auch so sagen.
Könnte man sagen. Ja.
Okay, wir sind also durch mit dem Heiligen Abend, aber wie fassen wir das jetzt zusammen? Wir haben Matthäus, der uns klar machen will, da kommt jetzt nicht einfach irgendein Baby, in Bethlehem ist ja überhaupt gar nicht die Rede, kommt ja gar nicht vor. Es kommt nicht irgendein Baby auf die Welt, sondern
ein einzigartiges. Es kommt ein einzigartiges Baby aus dem Welt, auf die Welt, von dem sich herausstellen wird, dass er der eine Sohn Gottes ist. Und alle Umstände deuten darauf hin, eben, dass das ein besonderes Kind ist. Und vielleicht etwas noch, weil wir sind am Heiligen Abend, Zukunft gerichtet. Es ist noch nicht, heute ist euch geboren, das ist Lukas, sondern er wird, sie wird. Wir sind noch, jetzt wenn ich es rein also liturgisch und pastoral sehen würde, am Heiligen Abend, wir sind noch in dieser Erwartung.
Mögen Sie das Evangelium oder ist Ihnen das andere, wo schon noch ein bisschen mehr Drama ist, lieber?
Ich würde sagen, alles zu seiner Zeit. Aber natürlich ist Lukas ist ein Festtagsevangelium. Dieses Evangelium ist ein sehr missverständliches. Das haben wir in unserem Gespräch auch gemerkt. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Kann man verschieden sehen. Es braucht eine Deutung. Es ist meines Erachtens fahrlässig, dieses Evangelium ganz einfach in einem Sonntagsgottesdienst am vierten Adventssonntag hinzustellen und die Leute damit allein zu lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Dieses Evangelium muss ich interpretieren aus der Zeit heraus. Und in dem Sinn ist es ist kein Festtagsevangelium. Es weist in die Zukunft. Es weist darauf hin, da kommt noch etwas. Aber um das, was kommt, wirklich zu verstehen, in seiner Dimension zu begreifen, muss ich in der Heiligen Nacht oder am Christtag in der Heiligen Nacht Lukas hören. Also das uns allen bekannte Weihnachtsevangelium.
Es gibt da auch Pfarreien, die halten sich nicht an die Leseordnung, sondern machen den Lukas, weil es einfach so schön ist und weil dann die Kinder mit ihrer Krippenspielerwartung besser abgeholt werden. Finden Sie das schlimm oder finden Sie, so wichtig ist der Matthäus gar nicht?
Der Matthäus ist schon wichtig, aber ich muss natürlich Realist sein. Also ich würde sicher in einem Kindergottesdienst Matthäus nicht lesen.
Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Was sollen die Kinder mit diesen Aussagen, wenn sie überhaupt zuhören? Sie würden wahrscheinlich abschalten. Und was sollen die Eltern damit, wenn sie können es ihren Kindern auch nicht erklären? Die Frage ist, also die Leseordnung, die wir haben, geht ja davon aus, dass Menschen am vierten Adventssonntag nochmals einen Sonntag, den letzten, den vierten Sonntag der Erwartung der Geburt Jesu feiern. nachdem sie schon 3 Sonntage das getan haben, jetzt noch einmal. Und hier hat dieses Evangelium also wirklich seinen Platz, auch als das, das als letztes ihm sehr deutlich sagt, noch deutlicher als die Evangelien der Sonntage vorher, er kommt, er wird geboren. In der Realität müssen wir aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass an diesem Wochenende, gerade in diesem Jahr, wo Sonntag und Christtag unmittelbar aneinander grenzen, die Menschen an einem Gottesdienst Weihnachten feiern. Und dann würde ich mir zumindest am Heiligen Abend, am Nachmittag, also bei Familiengottesdiensten, würde ich mir denken, da müsste man wahrscheinlich mindestens eine Kurzfassung von Lukas lesen.
Dazu kommen wir später. Ich sage vielen Dank, Walter Kirchschläger, für die Einführung in diese Matthäusgeschichte. Ich habe viel gelernt und ich glaube, das Lehramt könnte für mich auch noch was machen. Vielen Dank und frohe Weihnachten.
Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. kat.ch